Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast ist uns heute aus München zugeschaltet. Die Journalistin und Autorin Claudia Mende hat sich auf den arabischen Raum spezialisiert. Sie ist seit über 30 Jahren immer wieder dorthin gereist, nach Syrien, Jordanien, Marokko, Saudi-Arabien und in die Emirate. Lange Reportagereisen, unter anderem für die Deutsche Welle. Ihr Hauptanliegen ist es aber, die Geschichte und Gegenwart der Frauen dort zu verstehen und zu spiegeln. Die sind rechtlich und gesellschaftlich zwar diskriminiert, aber es gibt überall solche, die dagegen aufbegehren und für die Rechte von Frauen streiten, auch im arabischen Raum. Hierzulande ist das eher wenig bekannt und deshalb haben wir Claudia Mende eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Mende.
Guten Morgen nach Berlin.
Auf Ihrer Homepage, da findet sich ein kleines Graffiti, da bin ich mit den Augen immer wieder zurückgekehrt. Das haben Sie in Kairo fotografiert. Was genau haben Sie da entdeckt?
Ich habe es in Kairo kurz nach der Arabellion fotografiert. Das war so im Jahr 2012. Damals gab es in der Innenstadt von Kairo sehr viele Graffitis. Heute sind die leider alle entfernt. Aber ich finde das Bild deswegen so toll, weil es eben zeigt, wie Frauen diese Arabellionen gesehen haben. Also unter dem Bild ist ja ein Schriftzug, da steht drauf, also Intifada al-Mara fil Alam al-Arabi, also der Aufstand der Frauen in der arabischen Welt. Und wenn man sich das Bild genau anschaut, steckt in dem Porträt einer Frau auch die Karte der arabischen Welt, eben von Mauretanien bis zur Spitze der arabischen Halbinsel. Und es zeigt eben für mich sehr schön bildlich, dass arabische Frauen, die Arabellionen, eben auch als einen Aufstand gegen patriarchale Rollenmuster in ihren Gesellschaften verstanden haben.
Und es ist ein schönes Bild, also nicht nur so ein schnell hingehauenes Graffiti. Der oder die, die es gemalt hat, muss sich Zeit genommen haben. Haben Sie es schlicht und einfach auch gerne von der Zeichnung her, vom Schriftzug her?
Ja, ich finde es sehr schön. Auch die arabische Schrift unter dem Bild ist so ein bisschen kalligrafisch verschnörkelt. Also es ist einfach sehr ansprechend von der Ästhetik her.
Mhm. Claudia Mende, Theologin, Autorin, seit Jahrzehnten in der arabischen und nordafrikanischen Welt unterwegs. Und sie meint, es gibt da mehr Themen als das Kopftuch, die für uns interessant sein könnten. Heute ist sie zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir sind anders als ihr denkt, so heißt ein Buch unseres Gastes, gewidmet den Frauen im arabischen Raum, die für ihre Rechte streiten. Nun ist das mit den Wirs und den Irs ja immer so eine Sache, Frau Mende, aber es klingt, als hätte Ihnen das jemand gesagt. Wir sind anders als ihr denkt, wie so ein Zitat. Haben Sie jemand getroffen, der Ihnen genau das gesagt hat?
Ja, ich habe tatsächlich in den Emiraten eine Frau getroffen, die das so gesagt und auch sehr vehement vertreten hat. Ich war im letzten Jahr auf der Buchmesse in Abu Dhabi und die ist ja in der ganzen Region so ein wichtiges Forum für den Austausch unter Intellektuellen und Autorinnen. Da gab es eben ein Panel, wo arabische Frauen über ihre Perspektiven berichtet haben. Und da habe ich eben Dubai Abul Hul getroffen, eine junge Emiratin, die ganz ausdrücklich gesagt hat, also wir in der arabischen Welt, und damit meinte sie Männer, aber auch vor allem Frauen, wir sprechen jetzt für uns selbst. Wir wollen nicht mehr, dass ihr eure Bilder über uns verbreitet, sondern wir bringen jetzt unsere Perspektive ein. Und sie hat sich auch an westliche Feministinnen gerichtet und gesagt, ihr habt völlig falsche Bilder von uns. Wir sind anders, als ihr denkt.
Nun haben Sie viele dieser Frauen porträtiert. Trotzdem geht ja nichts dran vorbei, dass nach der Arabellion 2011 die Autokraten im arabischen Raum wieder fest im Sattel sitzen. Trotzdem haltet zum Beispiel der Ruf der iranischen Frauen, Frau, Leben, Freiheit, durch die Welt. Frau Mende, gibt es so etwas wie arabischen Feminismus als Bewegung? Kann man das sagen?
Oh ja, den gibt es allerdings. Und zwar nicht erst seit heute, sondern schon seit über 100 Jahren. Das ist etwas, was bei uns, denke ich, so sehr wenig wahrgenommen wird. Also es gab eben schon Anfang des 20. Jahrhunderts einen großen Aufbruch arabischer Frauen, beginnend vor allem in Ägypten, aber auch in Syrien, im Libanon, auch in Nordafrika, Tunesien, Marokko. Schon damals sind Frauen aufgestanden. Es waren vielleicht damals noch weniger an der Zahl, vor allem eher Damen aus der Oberschicht, die sich das eher leisten konnten. Aber es gab diesen Aufbruch und damals auch schon massive Forderungen nach Zugang zu Bildung, nach rechtlicher Gleichstellung. Das ist vor über 100 Jahren schon passiert.
Das sagt natürlich auch, dass es in vielem dran hapert. Also Frau, Leben, Freiheit, dieser Ruf aus dem Iran, der um die Welt ging, der schallte natürlich oft aus traurigem Anlass, weil einmal wieder eine Frau geprügelt, gesteinigt oder ermordet worden war. Es ist ja nicht nur ein Protest, es ist wohl auch ein Notruf.
Ja, natürlich. Die Missstände gibt es, klar. Das sieht man an den Frauen im Iran, aber auch an den Frauen in der arabischen Welt. Aber die Missstände werden halt doch sehr deutlich benannt und bei uns jetzt und medial berichtet. Ich habe mir gedacht, ich drehe den Spieß mal um und schaue mir einfach mal an, was Frauen versuchen, um gegen diese Missstände anzugehen.
Sie haben Unternehmerinnen getroffen, Richterinnen, Menschenrechtsanwältinnen, aber auch Mona, eine alleinerziehende Mutter in Marrakesch, die schon ganz froh wäre, wenn es ein Familienrecht gäbe, das sie als Alleinerziehende nicht gesellschaftlich ins Abseits stellt. Frau Mende, welche Begegnungen haben Sie ganz besonders beeindruckt? Wen werden Sie nie vergessen?
Also nie vergessen werde ich auf jeden Fall Asma Rashahne, eine Gemeinderätin aus dem konservativen Süden Jordaniens, die mich wirklich sehr überrascht hat. Ich habe sie getroffen, da war sie vielleicht so ein Jahr, anderthalb Jahre im Amt. Und das ist in Jordanien ohnehin etwas Neues, dass es auf der kommunalen Ebene diese Gemeinderäte gibt. Und sie war eine der ersten Frauen, die dort gewählt worden ist. Und sie war äußerlich eigentlich völlig unscheinbar. Sie hatte trug das Kopftuch und war so sehr zurückgenommen, kein Make-up, also sehr unscheinbar. Und als sie mir dann aber erzählt hat, wofür sie kämpft, was sie alles schon erreicht hat, zum Beispiel für junge Menschen Sportangebote zu schaffen, mehr Frauen in die Stadtverwaltung zu bringen, mehr Bildungsangebote und Hilfen für Frauen, die kleine Startups abbauen, all diese Dinge. Da habe ich dann nochmal gemerkt, was auch ich für eine Kulturbrille aufhabe, dass ich das dieser Frau eigentlich zunächst überhaupt nicht zugetraut habe und was sie aber für tolle Dinge auf die Beine gestellt hat.
Wie hat sie es denn eigentlich geschafft? Gab es besonders gute Voraussetzungen? Das kommt ja meistens nicht aus heiterem Himmel. Oder doch?
Ja gut, sie war lange Lehrerin. Sie hatte eben ein großes Netzwerk von Kontakten in der Stadt Madaba, wo sie aktiv ist. Und sie war relativ furchtlos, auch gegenüber den Männern, die auch im Gemeinderat sitzen. Und sie hat dann ganz klar gesagt, gut, das ist für die Männer noch ungewohnt, dass ich da als Frau mit dabei bin, aber ich kann mich durchsetzen, ich habe die Kompetenz, ich habe die Erfahrung und ich lasse mich nicht einschüchtern. Das hat mich sehr beeindruckt.
Das ist eigentlich immer der Trick, sich nicht einschüchtern lassen. Trotzdem muss man ja als Frau in diesen doch sehr patriarchalischen Staaten noch ganz andere Hindernisse überwinden als zum Beispiel als eine Frau in Westeuropa. Sind das ganz besondere Persönlichkeiten? Haben Sie eine besondere Bildung? Also ist das, denn es sind immer noch Ausnahmen, aber es sind eindrucksvolle Ausnahmen, die Sie schildern.
Es sind vielleicht immer noch Ausnahmen, aber ich würde sagen, sie werden immer mehr zur Normalität. Also, und das ist eben auch wirklich etwas Neues. Also vor einer Generation noch war es überhaupt eine Ausnahme, wenn eine Frau jetzt in eine Spitzenposition in einem Unternehmen oder auch in der Politik war. Und es ist etwas, was sich aber nach und nach auch in der arabischen Welt normalisiert.
Für welche Länder gilt das und für welche nicht?
Es gilt sicherlich für Länder wie Tunesien, Marokko, teilweise eben auch für Jordanien. Interessanterweise auch für die Gesellschaften am Golf, die Emirate. Saudi-Arabien sicher noch weniger. Es ist schwieriger in Ägypten, würde ich sagen. Und in all jenen Ländern, wo man generell jetzt eine große Krisenhaftigkeit hat, bis hin zu kriegerischen Konflikten, also Syrien oder Jemen, da ist es sehr, sehr schwierig. Da haben wir das eher nicht.
Iran, Afghanistan, dürfte es unmöglich sein. Wir sind anders, als ihr denkt. Ein Buch unseres Gastes Claudia Mende, das beginnt mit einer Situation, die was Typisches hat. Wir haben nur Verschleierte gesehen, sagt ihnen ein sehr freundliches Ehepaar, das gerade von einer Rundreise durch Jordanien kam und mit dem sie sich ein bisschen unterhalten haben. Was haben sie denn geantwortet?
Ich war im ersten Moment ein bisschen sprachlos, muss ich gestehen, weil ich mit so einer Reaktion nun überhaupt nicht gerechnet hatte. Und dann habe ich einfach erzählt von den Begegnungen, die ich hatte und von den Frauen, die ich getroffen habe in Amman bei meinen Recherchen. Und dass viele von diesen Frauen tatsächlich auch das Kopftuch trugen. Es hat sie aber nicht davon abgehalten, ihre Projekte und ihr berufliches Engagement fortzuführen.
Also es wird unterschiedlich gesehen, dieses Kopftuch. Das Ehepaar sah einfach nur Verschleierte. Ich muss dazu sagen, im Iran und in Afghanistan darf man von Frauen, seit die Taliban an der Macht sind, rein gar nichts mehr sehen. Aber es heißt eben nicht, dass man es im ganzen arabischen Raum tragen muss. Was erzählt uns das über dieses hochsymbolische Kopftuch?
Sie haben völlig recht, im Iran und in Afghanistan haben wir eine ganz andere Situation. Im Iran ist es ja staatlicherseits vorgeschrieben und wird ja auch durch polizeiliche Mittel dann durchgesetzt. Das ist in der arabischen Welt heute nicht mehr der Fall. Es war früher in Saudi-Arabien vorgeschrieben, das hat sich dort auch geändert. Diese Vorschriften gibt es dort auch nicht mehr. Also es ist in keinem arabischen Land gesetzlich vorgeschrieben, dass Frauen das Kopftuch tragen. Es ist halt in den Gesellschaften in unterschiedlichem Maße üblich. Es gibt sicherlich auch Druck teilweise gesellschaftlicher Art, das Kopftuch zu tragen. Aber die Motive, warum Frauen jetzt das Kopftuch aufhaben, sind einfach auch sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Frauen, die es wirklich aus religiösen Motiven tun. Andere sagen, also ähnlich wie jetzt bei uns Frauen in Spitzenpositionen, die immer den Hosenanzug tragen, es macht mich fit fürs Arbeitsleben. Ich kann dadurch, ich fühle mich dadurch sicherer. Es gibt natürlich auch Fälle, wo Ehemänner darauf bestehen. Also es gibt unheimlich viele Facetten zum Thema Kopftuch.
Wie sind Sie denn selbst gereist zu Interviews zum Beispiel, mit oder ohne?
Ich bin eigentlich nie mit Kopftuch unterwegs gewesen. Es gibt vielleicht eine Situation, wo ich mal im Sudan war, in einer ländlichen Gegend. Da habe ich mal so ein Tuch aufgehabt, weil ich mich sonst unwohl gefühlt hätte. Mhm. Und natürlich bei Moscheebesuchen, aber sonst habe ich nie ein Kopftuch aufgesetzt.
Aber das klingt dann eher nach einer Sache des Respekts, wie man halt auch nicht im Badeanzug in eine Kirche geht.
Richtig, genau. Ich denke, bei uns gibt es halt eine lange Geschichte, auch wie Europa auf das Kopftuch gesehen hat. Wirklich eine sehr lange Geschichte. Wir kennen das schon aus der Kolonialzeit, wo man eben gesagt hat, das Kopftuch ist sozusagen das zentrale Symbol dafür, dass arabische Frauen unterdrückt sind. Und in Algerien haben die französischen Kolonialherren auch zum Beispiel Zwangsentschleierungen durchgeführt. Sie haben die Frauen aus den Dörfern zusammengekarrt, ihnen die Kopftücher abgenommen, das fotografiert und die Fotos nach Europa geschickt zum Beispiel. Also es gibt da eine ganz lange Geschichte Europas auch auf dieses Kopftuch. Und ich glaube, es ist vielleicht nicht schlecht, sich das kulturell mal klar zu machen, was bei uns beim Blick auf das Kopftuch alles so mit dahinter steckt und mitschwingt.
Es ist viel farbiger, als man vielleicht einfach so denkt. Nun haben Sie trotzdem sehr genau dargestellt, auch in Ihrem Buch, dass es im doch gesamten arabischen und nordafrikanischen Raum um die Rechte von Frauen nicht gut bestellt sind. Immer wieder, also wenn es ums Familienrecht geht, um die Ächtung sexueller Gewalt, überhaupt über die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Was muss sich denn am dringendsten ändern? Was sagen Ihnen engagierte arabische Frauen?
Tja, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil das je nach Land auch sehr unterschiedlich ist. Ich Ich glaube, ein wichtiges Thema ist tatsächlich quer durch die Region Gewalt gegen Frauen, Gewalt im öffentlichen Raum, in der Familie, sexuelle Belästigung. Dieses ganze Themenfeld scheint mir doch sehr zentral über alle Unterschiede hinweg in der Region.
Mhm. Vieles wird ja immer wieder mit dem Koran gerechtfertigt, auch dass der Mann über die Frau bestimmt. Rechtfertigt der Koran das eigentlich auch?
Islamische, arabische Feministinnen würden sagen, nein, der Koran rechtfertigt das nicht, sondern Männer haben es im Laufe der Geschichte des Islam, haben den Koran dazu benutzt, es zu rechtfertigen. Das ist natürlich ein großer Unterschied.
Und vieles entzündet sich ja auch immer wieder daran, wer was wie liest. Also wörtlich genommen entsteht meist Unglück in allen Religionen. Also die Bibel wörtlich genommen brachte das Leid der Kreuzzüge. Der Koran wörtlich genommen wurde auch zu einer Quelle islamistischen Terrors. Ich frage mal so, Frau Mende, wie stark ist denn die Kraft der Gegenleser, der Andersleserinnen, und wie könnte man sie noch weiter stärken?
Ich glaube, diese Kraft, die wächst. Und es ist natürlich auch ein bisschen regional unterschiedlich. Ich sehe das vor allem in Nordafrika, in Tunesien, in Marokko, in Ansätzen, auch in Ägypten. Da haben wir doch eine starke Bewegung, dass Frauen den Koran lesen und sie sagen, sie wollen ihn halt von seinen patriarchalen Interpretationen befreien und ihn aus weiblicher Sicht lesen, ihn als Ermächtigung für sich, für ihre Leben, für ihre Rechte lesen. Und das ist eine Bewegung, die so angefangen hat, vielleicht in den 80er Jahren, ist dann nach der Jahrtausendwende, hat es ein bisschen an Fahrt aufgenommen, war anfangs sicherlich eine eher akademische Geschichte. Aber heute ist es etwas, worüber viele junge Frauen wirklich diskutieren wollen. Hm. Ich habe da in Marokko zum Beispiel eine der führenden Vertreterinnen dieser Richtung getroffen, Asma Lamrabet. Und sie hat mir gesagt, ja, so für 20 Jahren war das Interesse doch noch eher bescheiden. Jetzt hat sie viele Zuhörerinnen, wenn sie Vorträge hält oder Anfragen, dass sie kommt. Und insofern glaube ich, dass das schon eine Kraft ist, die wächst.
Läuft das, ich sag mal, parallel zur patriarchalischen Auslegung, oder gibt es wirklich, sicher nicht mit allen, aber gibt es wirklich Diskurse? Geht diese Frau, die Sie getroffen haben, geht die zu ihrem Imam und sagt, du, ich sehe das anders. Hör dir das an.
Die patriarchale Gegenrichtung ist schon sehr, sehr stark. Also das darf man da wirklich nicht aus den Augen verlieren. Also gerade Asma Lamrabet, die ja wirklich inzwischen auch sehr prominent ist, hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel mal mit Imamen von der großen Al-Azhar-Universität in Kairo diskutieren wollte, bei einem Forum. Und diese Herren haben ihr einfach schlicht die Kompetenz abgestritten und haben gesagt, mit dir reden wir ja gar nicht. Also das konservative Establishment der Gelehrten ist schon sehr, sehr stark noch. Das
aber
darf man nicht vergessen.
Sie sehen das so ein bisschen als progressive Graswurzelbewegung. So habe ich zumindest Ihr Buch gelesen. Ist da was dran?
Es ist sicherlich eine progressive Graswurzelbewegung. Mhm. Ich glaube, dass generell junge Menschen, also Männer wie Frauen in der arabischen Welt, nach etwas suchen, wie sie ihre Religion heute zeitgemäß verstehen können. Und da gibt es eben nicht so viele hilfreiche Angebote, die auf ihre vielen Fragen auch Antworten geben.
Claudia Mende, Kennerin der arabischen Welt und heute bei uns zu Gast. Wir wollen unsere Gäste ja auch selbst ein bisschen kennenlernen. Und was umziehen heißt, das hat unser Gast Claudia Mende schon als Kind kennengelernt. In Frankreich, in den USA, in Jordanien ist sie aufgewachsen. Deutschland scheint da eher Stippvisite gewesen zu sein. Sie stammt aus einer Diplomatenfamilie. Wie haben Sie denn das ständige Umziehen erlebt? Immerwährendes Abenteuer oder eher immerwährender Stress?
Also als Kind habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, das ist eben so. Ich habe gedacht, alle ziehen alle paar Jahre wieder um. Dann habe ich natürlich irgendwann gemerkt, dass das nicht so stimmt. Gerade so in der Pubertät war ich sehr wütend auf meine Eltern, dass wir ständig umgezogen sind. Vor allem als ich mit 16 Jahren dann nach Kairo mit ihnen gegangen bin, wollte ich überhaupt nicht dorthin.
Mhm. Aber dann ist ja gleichzeitig der arabische Raum, in dem Sie damals zum ersten Mal waren, zur großen Leidenschaft geworden. Was gab eigentlich dafür den Ausschlag?
Ja, das ist wirklich spannend, wie das Leben manchmal so spielt. Also ich wollte wirklich nicht nach Kairo und habe auch einen massiven Kulturschock dort am Anfang bekommen. Und dann hat mich das aber nach und nach zunehmend fasziniert, muss ich sagen. Wie dieser Umschwung zustande kam, kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Es war einfach so.
Aber man sieht, man riecht, man hört ja auch viel, wenn man in einem anderen Land ist. Das muss ja gar nicht so die politische Konstellation sein, die einen interessiert. Ich werde Journalistin, da ändere ich was dran oder da höre ich zu. Erstmal und dann helfe ich zu ändern. Das kann ja auch die Kunst sein, die Schrift oder schlicht der Markt, der Kaffee. Woran erinnern Sie sich sofort, wenn Sie an diesen Raum oder an Ihre Faszination für diesen Raum denken?
Ich denke, es war zum Teil auch einfach die Schule. Die Deutsche Evangelische Schule in Kairo ist eine Begegnungsschule. Zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler dort sind ägyptisch oder stammen aus gemischten Familien. Das heißt, man wird sofort reingeschmissen in diese andere Kultur durch die Begegnung mit den Klassenkameraden. Mhm. Und diese Herzlichkeit und auch die Freundschaften, die dadurch entstanden sind, ich glaube, das war für mich der ausschlaggebende Punkt.
Mhm. Wieder in Deutschland ist dann seit vielen Jahren München jenseits der großen Recherchen die Basisstation. Ist das bewusst gesetzt? Als Kind so viel umgezogen, jetzt brauche ich zu Hause, oder hat sich das einfach ergeben?
Ich glaube, es hat sich ergeben, aber wahrscheinlich spielt schon auch eine Rolle, dass ich doch oft genug schon umgezogen bin in meinem Leben und jetzt ganz froh bin, hier zumindest so etwas wie ein Zuhause gefunden zu haben. Also so ein Stück der Fremdheit bleibt vielleicht immer, aber in gewisser Weise ist München schon ein Zuhause geworden.
Sie haben Theologie studiert, wollten vielleicht sogar mal Pastorin werden. Wieso haben Sie es dann doch nicht gemacht?
Also Pastorin wollte ich nie werden.
Ah, dann habe ich das missverstanden.
Ich habe mir zu Beginn meines Studiums nicht so ganz realistisch klar gemacht, was ich unter Arbeitsmarktaspekten am besten studiere. Ich war auch sehr orientierungslos, muss ich sagen. Und ich war ja fast nur im Ausland gewesen in der gesamten Schulzeit. Und ich glaube, ich musste einfach erst mal meine eigenen Wurzeln finden. Und das war sicherlich der Grund für die Wahl des Theologiestudiums. Dass ich einmal Journalistin werden will, das hat sich erst nach und nach herauskristallisiert.
Ist ja auch ein unheimlich vielseitiges Studium, nicht? Geschichte, Literatur, Sprachen, Psychologie kriegt man im Theologiestudium alles sozusagen mitgeboten. Aber was man damit macht, wenn man sich nicht in Kirchens Hände begeben will, das bleibt die große Frage. Aber Sie haben es gerne studiert, oder?
Ja, das Studium hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Also einfach die Zeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen, war auch sehr viel Philosophie im Studium, eben auch Geschichte, diese europäische Geschichte, Textexegese. Ich habe klassisches Griechisch und auch Hebräisch gelernt. Also es hat mir schon sehr viel gegeben und naja gut, also was danach kommt, darüber habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Leider muss ich im Nachhinein sagen, aber gut, es hat sich ja dann doch noch alles gut gefühlt.
Also Sie haben ja Ihren Weg gefunden, sind seit Jahrzehnten eine Fachfrau für den arabischen und nordafrikanischen Raum. Viele Reportagereisen für die Deutsche Welle, auch für das Online-Magazin Kantara. Kantara Brücken bauen zwischen deutscher und arabischer Welt, wo man sich dann informieren konnte über Unterdrückung von Künstlern in Iran, über Tierschutz in der Türkei, über gemeinsam friedensbewegte Frauen in Israel und Palästina. Ein kleines Online-Portal entstanden vom Auswärtigen Amt nach dem Schock über 9/11. Wir brauchen einen grundständigeren und umfassenderen Blick auf die arabische Welt. Das war der Grundgedanke. Kantara war unter dem Dach der Deutschen Welle, dann gab es reichlich Knatsch und Getöse, als es unter das Dach des Instituts für Auslandsbeziehungen sollte. Und die Redaktion trat geschlossen zurück. Sowas gibt's selten. Was wurde denn befürchtet?
Ja, die ganze Angelegenheit war doch für die Redaktion, sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Die Befürchtungen waren, dass durch den Wechsel weg von der Deutschen Welle zum IFA-Institut die journalistische Unabhängigkeit nicht mehr gewährleistet ist, weil das IFA eine direkte Unterbehörde des Auswärtigen Amtes ist.
Mhm.
Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht für manche weit hergeholt. Wir hatten allerdings eine ganze Reihe von Informationen, sowohl aus Kreisen des IFA als auch aus Kreisen in Berlin, die diese Befürchtungen durchaus bestätigt haben.
Mich hat es ein bisschen gewundert, denn Kantara ist immer finanziert worden vom Auswärtigen Amt. Ist Ihnen, Frau Mende, ist Ihnen das tatsächlich mal passiert in Ihrer Arbeit, dass das Auswärtige Amt Einfluss nehmen wollte, dass Ihre Unabhängigkeit nicht gewährleistet war?
Nein, es ist in der gesamten Zeit nie passiert.
Mhm.
Also, es gab keinerlei Eingriffe seitens der Deutschen Welle oder des Auswärtigen Amtes. Es war vielleicht auch die ganze Art und Weise, wie der Prozess dieser Umstrukturierung abgelaufen ist, die eigentlich das Misstrauen bei der Redaktion befeuert hat.
Claudia Mende beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der arabischen und nordafrikanischen Welt, besonders mit der Stellung von Frauen dort. Frau Mende, gibt es eigentlich ein Land, das Sie ganz besonders mögen?
Ja, doch, muss ich sagen. Also das ist vielleicht, klingt vielleicht zunächst ungewöhnlich, aber das Land, was mir persönlich am meisten ans Herz gewachsen ist, ist der Sudan.
Warum?
Es ist auch schon länger her, dass ich im Sudan war, aber ich habe dort dermaßen herzliche Begegnungen mit so vielen Menschen erfahren, dass sich mir das wirklich sehr eingeprägt hat. Und ich habe das mal einem Kollegen erzählt, einem arabischen Kollegen, und der sagte, ja, das wundert mich nicht, denn der Sudan ist so etwas wie die Seele der arabischen Welt.
Es ist ja ein Land, in dem zurzeit die politische Situation ziemlich verzweifelt ist, aus dem viele Flüchtlinge kommen, wo man im eigenen Land oft vertrieben wird. Und trotzdem verbinden sie menschlich so viel positive Dinge damit. Wie haben die sich niedergeschlagen? Was haben sie da erlebt?
Der Sudan ist natürlich ein Land, was voller Krisen, das war auch vor dem aktuellen jetzigen Konflikt schon der Fall. Aber es ist eben auch ein Land mit einer ungeheuren kulturellen Vielfalt und ein Land, in dem Menschen, obwohl sie sehr wenig besitzen, anders als wir jetzt zum Beispiel, anders auch als in reichen arabischen Ländern, sehr viel tun, um für ihre Würde und ihre Rechte zu kämpfen. Und das finde ich ungeheuer beeindruckend.
Mhm.
Das betrifft Frauen, aber auch Männer. Also ich war zwar jetzt selber länger nicht mehr im Sudan, aber ich habe letztes Jahr auf der Buchmesse in Abu Dhabi auch einen Verleger aus dem Sudan getroffen, der 2 Wochen gebraucht hat, um mit einem Koffer voller Bücher überhaupt nach Abu Dhabi zu kommen, um sie dort auszustellen. Und den habe ich dann gefragt, ja, möchtest du denn wieder zurückgehen in den Sudan oder nicht lieber in den Emiraten bleiben, wo es sicher ist? Und er hat gesagt, nein, ich will zurückgehen. Ich will trotz der verheerenden Umstände etwas tun für eine bessere Zukunft in meinem Land. Das ist Sudan.
Mhm, solche Geschichten gibt's auch. Schön, dass Sie sie uns hier erzählen. Nun haben Sie dieses Buch »Wir sind anders, als ihr denkt« geschrieben in einer Zeit, als sich die komplette Weltlage nochmal verändert hat, also durch das Massaker der Hamas am 7. Oktober auf israelischem Boden, durch den Gazakrieg und das vieltausendfache menschliche Elend dort. Das sind nicht Ihre Schwerpunktländer, sage ich mal, aber das schwingt natürlich im ganzen arabischen Raum mit, was dort passiert. Wie haben Sie denn unter diesen Umständen ein Buch über den arabischen Raum in dieser Zeit weitergeschrieben? Wie war das für Sie?
Ich konnte diese Ereignisse am 7. Oktober und was wir seitdem sehen, nur am Rande noch mit in das Buch einarbeiten. Aber was ich schon sehe, ist, was wirklich sehr schwierig und sehr bedauerlich ist, ist, dass wir eben so eine ungeheure Polarisierung haben. Ich sehe schon, dass in der arabischen Welt man tendenziell die Opfer, die es auf israelischer Seite gab, nicht so sehr sieht oder weniger sieht, ihr Leid weniger sieht. Und gleichzeitig haben sie auf israelischer Seite das Gleiche leider, dass dort die arabischen Opfer mit ihrem Leiden nicht gesehen werden. Und das ist eine furchtbare Polarisierung. Und es gibt leider nur einzelne Persönlichkeiten, die es schaffen, in dieser momentanen Situation aus dieser Polarisierung auszusteigen.
Ich hatte neulich Ofa Waldmann zu Gast, einen israelischen Intellektuellen, der mich sehr beeindruckt hat und der in dieser ganzen Verzweiflung für alle versucht, einen Weg zu finden, indem er mit Menschen zusammen trauert, mit Arabern zusammen, mit Juden zusammen, mit Israelis zusammen, in diesem ganz kleinen Rahmen. Aber das ist natürlich ein verzweifelter kleiner Tropfen in einer großen Woge von Gewalt.
Ja, vielleicht ist es das, was wir als Einzelne machen können. Ich versuche es hier in München, wo ich lebe, wo ich Kontakte sowohl zur arabischen Community, aber auch zu jüdischen Menschen habe, dass man einfach versucht, zumindest in seinem eigenen Umfeld weiter diese Kontakte zu pflegen und auch die Meinungsverschiedenheiten über diesen Konflikt auszuhalten.
Aber darüber hinaus bleibt es eine Lage, die einen wahrscheinlich auch als Kennerin des arabischen Raums ziemlich ratlos macht, oder sehe ich das falsch?
Es macht einen ratlos und man hat natürlich auch sehr große Befürchtungen, wenn man jetzt die Nachrichten aus den letzten Tagen gehört hat mit dieser weiteren Eskalation durch diese Pager-Angriffe im Libanon, ist natürlich die Gefahr schon sehr groß, dass es alles weiter noch eskaliert in einen großen regionalen Konflikt und das wäre für alle in der Region absolut verheerend.
Sagt uns Claudia Mende, unser Gast heute zugeschaltet aus München. Im Ganzen, Frau Mende, ist die Arabellion 2011 ja doch im Sande verlaufen, ein bisschen gescheitert. Die Autokraten im arabisch-afrikanischen Raum sitzen fest im Sattel. Wie groß ist denn noch Ihre Hoffnung so insgesamt?
Also politisch sind die Arabellionen sicher vorerst zumindest gescheitert. Das würde ich auch sagen. Aber gesellschaftlich sehen wir wirklich einen massiven Umbruch. Wenn man jetzt auf Frauen schaut, haben sich die Lebenswelten doch massiv verändert. Sie haben heute Frauen wirklich in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, die führende Positionen einnehmen, ob das die Politik ist, die Wirtschaft, der Sport, zum Beispiel mit dem Frauenfußball. Frauen machen Start-ups, sie sind in der Kunst, in der Wissenschaft, in den Medien vertreten. Und das ist zum Beispiel ein massiver Wandel, den wir haben und der wird sich auch nicht zurückdrehen lassen.
Also unter der Macht ein Kaleidoskop von unterschiedlichen Farben doch möglich, auf das Sie so ein bisschen setzen, höre ich raus.
Ja, es sind also diese Veränderungen der Lebenswelten, das ist das eine. Das andere sind natürlich auch die ökonomischen Veränderungen, auch die Digitalisierung spielt hier eine große Rolle. Wir haben in vielen arabischen Ländern ja die Situation, dass die wirtschaftlichen Bedingungen sehr schwierig sind. Das führt aber eben auch dazu, dass klassische Rollen, zum Beispiel der Mann als Ernährer, einfach so nicht mehr bestehen. Also es gibt zwar Konservative, die dieses Ideal noch hochhalten, aber de facto stimmt das einfach nicht mehr, eben weil viele Männer auch keine Jobs finden und Frauen vielleicht eher einen Job finden mal. Dadurch verändern sich die Machtbeziehungen in den Familien.
Sagt uns Claudia Mende, die dort vielversprechende Ansätze sieht im arabischen Raum bei den Frauenrechten trotz alledem. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen.